Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau-Solothurn und das sind unsere Themen. Neues Verkehrsmanagement Baden-Wettigen. Die Meinungen der Parteien dazu sind erwartungsgemäss ganz verschieden. Neue Arbeitslosenzahlen. Auch im Oktober hat es wieder mehr Leute gegeben ohne Stelle in unserer Region. Neue Bücher. Zu Grenchen startet die dritte Kinderbilderbuchtag. Und neuer Fund, ganz am Schluss. Das Frauenrelief, das diese Woche zwindisch bei archäologischen Grabungen vorgekommen ist, ist nur einer von ganz vielen wertvollen Funden, die es in den letzten 3 Jahren. Das Wetter, morgen Morgen Nebel, im Laufe des Tages gibt es Regen. Am Mikrofon Christian Salzmann. Mehr öffentlichen Verkehr oder den Privatverkehr besser leiten. Mit einem neuen Konzept will die Aargauer Regierung den Verkehrskollaps in der Region Baden-Wettigen verhindern. Mit einem computergesteuerten System, das via Lichtsignal den Verkehr regelt. Jetzt ist die Vernehmlassung dazu vorbei und die Reaktionen der Parteien auf diese Vorschläge, die sind ganz verschieden. Die grün-linke Seite möchte noch mehr auf den öffentlichen Verkehr setzen. FDP und SVP wollen mehr Strassen für den Privatverkehr. Der Andreas Gabau.
Die Ausgangslage ist unbestritten. 55'000 Autofahrer quälen sich Tag für Tag über die Strassen der Region Baden-Wettigen. Weitere 25'000 Leute brauchen den öffentlichen Verkehr. Die Folge davon, in der Region staut sich Blechlawinen stundenlang, jeden Tag. Für SP und Grüne gibt es hier nur eine Lösung, den öffentlichen Verkehr fördern. Beide Parteien sind darum einverstanden mit den Vorschlägen der Regierung, sei das mit dem geplanten Verkehrsleitsystem als auch mit den baulichen Massnahmen, vor allem mit den Busspuren, damit der ÖV nicht im Stau stecken bleibt. Neue Strassen zum den Verkehr schlucken ist für beide Parteien aus dem linksgrünen Lager kein Thema, im Gegenteil. Ganz anders die bürgerliche Seite. Die SVP redet von einem unnötigen Projekt. Die budgetierten Kosten von rund 56 Millionen Franken bezeichnen die Partei als gigantisch, die Ausrichtung auf den öffentlichen Verkehr als nicht akzeptabel. Die SVP fordert darum, dass man die Übung abbricht und dass der Kanton mit den 56 Millionen Franken lieber neue Strassen baut. Nicht ganz so radikal ist die FDP. Im Prinzip ist sie nämlich für ein neues Verkehrsmanagement in der Region. Aber die Vorschläge der Regierung würden im Moment noch zu fest den ÖV fördern. Ohne neue Strassen gehe ich sie in der Region Baden-Wettigen nicht, glauben die Freisinnigen. Und auch mit der Finanzierung der vorgeschlagenen Massnahmen hat die FDP so ihre Mühe. Mühe damit, dass vor allem der Privatverkehr für die hohen Kosten aufkommen müsste. Auch in dieser Frage möchten die Freisinnigen, dass die Regierung nochmal über die Bücher geht.
Die Regierung muss jetzt die verschiedenen Meinungen auswerten. Geplant ist, dass die Definitivvorlage dann noch im nächsten Frühling im Grossen Rat kommt. Zu den Nachrichten. Jeder fünfte Umsatzfranken von kleinen und mittleren Unternehmen in der Nordwestschweiz kommt aus der Chemiebranche. Insgesamt sind das fast 5 Milliarden Franken. Die Volkswirtschaftliche Beratung Basel hat Unternehmen aus den beiden Basel, dem Aargauer Fricktal und dem Solothurner Schwarzbubenland angeschaut. Die Studie zeigt nicht nur den Umsatz von den Chemiebetrieben selber, sondern auch von den Betrieben, die für die Branche arbeiten, also zum Beispiel von Zulieferern oder Transporteuren. Seit dem 5 Uhr, also seit einer guten halben Stunde, wird in Wollen die sanierte Kantonsschule mit Turnhallen eingeweiht. Der Kanton gibt für die Sanierung 10,4 Millionen Franken aus. Neu gemacht worden sind 5 Pavillons mit Schulräumen drin und Turnhallen. Man hat die 40-jährigen Gebäude umgebaut und moderne Heizungen und Lüftungen reingetan. Der Nachmittag war ein Teil vom Fricktal für bis zu 2 Stunden ohne Strom gewesen. Wie die AIW Energie AG auf Anfrage sagt, hat es in einer Trafostation Gipf Oberfrick einen Kurzschluss gegeben, kurz nach der 2. Die meisten Haushalte haben dann nach der 4 wieder Strom gehabt, aber ein paar Weiler bei Gipf Oberfrick haben auch jetzt noch keinen Strom. Wegen dem Stromausfall sind in der Region auch alle Radio DRS-Programme für etwa 20 Minuten nicht mehr empfangbar gewesen. Im Bezirk Bremgarten sind heute Nacht Räuber unterwegs gewesen und haben einen Haufen Bargeld und auch noch ein Auto gestohlen. In einem Hotel zu Wieden haben die Räuber einen Tresor aus der Wand rausgerissen und den dann mitgenommen. In eine Garage zu Wollen sind sie rein und haben Geld gestohlen und zu Villmergen sind sie in eine Pneuhandlung eingebrochen, haben auch dort Geld gestohlen und gerade noch ein Kundenauto mitgenommen. Und jetzt schauen wir in die Bücherkiste. Zu Grenchen ist die Bücherkiste riesengross. Gegen 1000 Kinderbilderbücher wartet dort an diesem Wochenende auf kleine und grosse Leseratten. Die Kinderbilderbuchtage gibt es heuer zum dritten Mal. Sie sind eine Mischung aus Konzert und Workshop, aus Bücherkisten eben und aus Plattform für Verleger und Autoren. Die Initiantin Barbara Banga will vor allem eins damit, Freude machen an Büchern, schon bei den ganz kleinen Kindern.
Bereits im Alter von ein paar Monaten kann man sehr viel über die Plastik- oder kartonierten Bilderbücher dem Kind vorleben, dass man kann lesen kann, dass man etwas anschauen kann. Es tut die Sprache fördern. Es hat ganze Paletten von Förderung, die das Kind anspricht. Aber es kommt sehr, sehr lustvoll daher. Es soll Spass machen. Und es soll einfach anregen, den Zugang zum Bilderbuch wieder vermehrt zu finden.
3000 Leute sind übrigens letztes Jahr an den Bilderbuchtag gewesen. Mehr kleine als grosse. Und in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf einen noch grösseren Echo. Wer morgen Nachmittag an einem Kirchenturm im Aargau vorbeiläuft, der wird vielleicht stutzig. Zwischen dem 1 und dem 5 am Nachmittag stehen nämlich bei 40 katholischen und reformierten Kirchentouren still. Und auch die Glocken schlägt nicht. Man will die Leute so dazu bringen, einmal über die Zeit nachzudenken. Das sagt Frank Worps, Mediensprecher von der reformierten Landeskirche Aargau.
Das Schöne ist, dass wir es ganz anschaulich machen können. Die Uhr steht still und das symbolisiert eigentlich auch, dass die Menschen in ihrem rasenden Alltag für einen Augenblick still stehen sollen. Und wie sie auf die Uhr achten, die stillsteht, sollen sie auch einen Augenblick sich darüber Gedanken machen, was sie eigentlich mit ihrer Lebenszeit machen.
In diesen 2 Stunden, wo die Zeit stillsteht, gibt es in der Kirche Lesungen und Konzerte. Die Aktion Timeout machen die beiden Aargauer Landeskirchen zusammen mit dem Stapferhaus Lenzburg. Das Stapferhaus organisiert auch die Ausstellung Nonstop, wo in Lenzburg immer noch läuft. Dort geht es auch um Zeit und um Geschwindigkeit vom Leben. Der 1, Regionaljournal Aargau Solothurn. Es ist 8 Minuten nach 5:30. Wie hat man hier in dieser Gegend eigentlich vor 2000 Jahren gelebt? Zwindisch, Zwindonissa, hat es vor rund 2000 Jahren eine grosse römische Siedlung gegeben. Im Moment wird rund ums ehemalige Legionärslager ein Haufen gebaut. Der Campus der neuen Fachhochschule entsteht nämlich dort. Für die Archäologen heisst das, jetzt muss man retten, was zu retten ist. Kantonsarchäologen, die sind darum seit fast 3 Jahren am Graben auf dem Campusgelände. Gerade diese Woche ist man fertig geworden mit diesen Grabungen und man hat einmal mehr einen sensationellen Fund können vermelden. Ein Reliefblock aus Stein ist vorgekommen mit einem fast lebensgrossen Frauenkopf drauf. Unsere Freitagsgäste sind darum die Aargauer Kantonsarchäologin Elisabeth Bleuer und die Grabungsleiterin Zwindisch, Kathi Schugani. Der Maurice Velati hat die beiden Frauen getroffen, und zwar zuerst im Keller von der Kantonsarchäologie zu Bruck. Zwischen dem Gestell, voll mit Tonscherben und Amphoren, und direkt vor dem Tisch, wo im Moment das wertvollste Stück drauf liegt.
Wir stehen vor dem Fundstück, das diese Woche Schlagzeilen gemacht hat. Kathi Schugani, was ist das für ein Fundstück und vor allem eben, warum hat es so Schlagzeilen gemacht?
Also es ist eine Skulptur, man sieht eine Art wie in einer Höhle oder in einer Nische einen Frauenkopf. Und es ist natürlich etwa, nicht gerade am letzten Tag, aber fast am letzten Tag, in der letzten Woche ist es führen gekommen, von der Grabung, also die tollen Fundstücke können wir meistens am Schluss führen, in einer ganz grossen Grube. Wir gehen nachher auf die Grabung, ich kann Ihnen dann das zeigen, wo dass es führen gekommen ist. Und von dort her können wir es relativ gut datieren. Es sollte die erste Hälfte vom 1. Jahrhundert nach Christus gehören und es könnte sogar sein, dass es etwas vom ganz frühen ist, in Vindonissa selber.
Was ist denn jetzt das Besondere daran? Weiss man, woher das kommt, zu was das nützt war, sagen Sie mal?
Die Frau, die hat ein Stirnband an und darum wissen wir im Moment noch nicht, es könnte eine Göttin sein, es könnte aber auch eine Frau abgebildet sein. Und es könnte sein, dass es zu einem Grab gehört hat, dann könnte es die Verstorbene gewesen sein, oder aber auch Göttin, das gibt es beides bei Gräber, aber das müsste dann wirklich eine Auswertung zeigen.
Das Grösse ist, dass man es so gut erkennt, was es war. Es liegt hier so auf einem kleinen Paletträmli, kann man fast sagen. Es ist vielleicht, wie gross ist es? So eine Armlänge, oder?
Also, ich grabe jetzt seit 35 Jahren und so ein Stück habe ich einfach jetzt zum ersten Mal gefunden. Also, schon das zeigt eigentlich, wie selten das ist. Und menschliche Antlitz, also Gesichter, das ist wirklich etwas. Also man hat ja wirklich das Gewissen, schaue ich einem an. Also es trifft einem auch, es ist auch schön. Und ich denke, man kann, wenn man es dann wirklich auswertet, dann kommt man da einen Haufen Informationen über, die man normalerweise eigentlich nicht überkommt.
Wir nehmen den Lift aus dem Keller rauf und laufen dann aus dem Gebäude der Kantonsarchäologie raus. Zwischen zwei grossen Industriebauten durch zu einer grossen Baugrube. Ein Kran steht hier, verschiedene Gasleitungen sind verlegt und liegen umeinander. Das Gelände ist eingehakt. Hier haben bis vor kurzem noch die Archäologen gegraben. Die Kantonsarchäologin Elisabeth Bleuer läuft gerade neben mir.
Ja, wenn man, schon klar, ich weiß nicht, ob das kennt. Vorher Markpall und vor allem das lustige Depot hier.
Ja, genau.
Das Feldschlössli-Depot.
Ja, genau, genau.
Sogenannte.
Also jetzt stehen wir hier sozusagen vor, also auf den ersten Blick ist es einfach eine Baugrube. Mit vielen unregelmäßigen Löchern drin. Eben. Sie haben vorher von einer Mondlandschaft geredet.
Eben, und jetzt hier in dieser grossen Grube, da, gerade da vorne, ist also da die Skulptur vorgekommen. Und die grossen Gruben, das sind grosse Kiesentnahmgruben, die relativ früh sind, die man gemacht hat, um die Strasse, zum Kies gewinnen für die Strasse. Weil im Grunde genommen, wo ich jetzt etwas stand, also neben der Grube, ist die Einstrasse, die sogenannte, wir nennen sie, haben sie immer da Eis genannt, das ist die, die nach Westen geht, oder? Nach Olten, Salodurum, Petinesca, Aventicum, zur Hauptstadt von Helvetia, Helvetia Avanche. Und die andere, da drei, die ist jetzt dort etwa bei dem gelben, unter dem gelben Rohr durch. Die ist von Vindonissa her ist die dann die Brücke über eine Brücke, schon damals in der römischen Zeit, weil dort muss man eigentlich nur das Brett rüberlegen und dann kann man über die Jura Richtung Augusta Raurica, Richtung Basel.
Also die Kiesentnahme, das ist...
Ja, die Kiesentnahme, die haben einfach riesige Löcher gemacht, haben den Kies vom anstehenden Boden rausgenommen, gebraucht, um die Strasse zu machen und nachher haben sie die Grube mit irgendetwas verfüllt, mit dem Abfall, den sie hatten und das ist...
Und das hat jetzt bedeutet für euch Grabung konkret?
Ja, eben zum Graben sind die zwar eigentlich relativ mühsam. Andererseits haben wir, weil dort die Schichten sich dann so abgesenkt haben, haben wir dort in der Grube auch manchmal Schichten gehabt, die wir nebendran nicht mehr hatten, die dort schon erodiert sind. Und darum können wir jetzt sagen, zwischen den beiden Strassen, in dem Spickel quasi, geht die Überbauung, das ist bis ins 3. Jahrhundert bewohnt, also in einer Zeit, das hat man bis jetzt nicht gewusst, dass die Zivilsiedlung von Vindonissa so lange, also über 100 Jahre nach Abzug der Soldaten von Vindonissa immer noch zum Teil auf jeden Fall bewohnt war. Und so können wir haben jetzt hier ein Fundensemble, das wir bis jetzt in Vindonissa nicht haben und wo wir jetzt doch langsam auch das 2. und das 3. Jahrhundert können zeigen können.
Reden wir noch schön über das Graben an sich hier. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie hier zuerst mal mit dem Bagger dahinter und haben irgendwie das Graben rausgenommen? Oder gehen wir hier gerade von Anfang an mit Schäufeli und Bäseli? Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Hier?
Also jetzt da, weil es am Schluss war und wir haben natürlich müssen schauen, dass wir fertig werden, haben wir es jeweils so gemacht. Wir haben es oben einmal geputzt, dann hat man das Ausmaß, also den Grundriss, wenn man so will, von der Grube gesehen. Und dann haben wir mit einem kleinen Bagger einen Schnitt dadurch gemacht. Dann hat man schon mal den ganzen Aufbau von der Einfüllung gesehen. Man hat dann gewusst, es ist so und so tief und hat dann können nachher von Hand super Schicht für Schicht die Verfüllungen rausnehmen. Und das ist eigentlich eine effiziente Lösung zum Graben. Also man kann Zeit gewinnen, aber hat gleich alle Informationen, die man braucht.
Und da wird jetzt nächstens dann irgendetwas draufgestellt, in dem Fall. Also jetzt sind wir hier fertig.
Also wir sind stolz, dass wir fertig sind und es noch nicht gebaut wird. Ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal erlebt, dass wir Zeit einhalten, weil das ist bei so einer grossen Grabung nicht so selbstverständlich.
Wir laufen wieder zurück ins Büro. Auf dem Pult der beiden Frauen stapeln sich Papierberge. Ein Haufen Ordner liegen umeinander. 4'000 Zeichnungen haben die Archäologen bei dieser Grabung gemacht. Über 7'000 Fotos. Die Grabungsleiterin Kathi Schukani zieht Bilanz.
Eine erste Bilanz kann man auf jeden Fall ziehen. Es ist, also die Strassen haben wir gehabt, die haben wir an sich erwartet. Man sieht jetzt auch, wie die Begleitung sind. Also die sind vor allem zwischen den Strassen hat es eine Überbauung gehabt. Dann hat es auch auf der anderen Seite, auf der nördlichen Seite von der A3, hat es auch eine Überbauung gehabt. Die wird aber dann so nach Abzug von der Legion im etwa 101 nach Christus, also die wird im Laufe des frühen 2. Jahrhunderts werden die Häuser dort verlassen. Also wir haben dort kaum Resten oder Züge von der späteren Zeit, weil die wahrscheinlich ins Legionslager reingehen und sich dort installieren. Dann haben wir auf der anderen Seite von der A1, also auf der Südseite, das ist ein kleines Gebiet, das ein bisschen feucht war, weil man dort in den Bach, in ein Bachtal runtergekommen ist. Dort hat man nie gesiedelt, sondern man hat dort so Werkanlagen gehabt. Wir haben Töpferöfen gefunden und die sind zum Teil sehr gut erhalten und drei von denen, die auch optimal liegen, die sollten ja jetzt erhalten bleiben. Also da hat jetzt der Regierungsrat eine Kritik besprochen, dass man die restaurieren und die können wir dann dem Publikum zugänglich machen.
Also kann man schon sagen, was jetzt vor allem eben rausgekommen ist, ist viel Neues über das zivile Leben rund um das legendäre, viel zitierte, bekannte Legionärslager rum.
Ja, also man hat natürlich schon gewusst, dass es zivil Quartier drum gehabt. Die hat man aber bis jetzt nie modern graben. Was man kennt, was man mal in den 90er Jahren modern graben hat, ist das Gräberfeld von der Siedlung wahrscheinlich im Süden. Und dort sind eindeutig einheimische Leute bestattet gewesen, also nicht Leute aus dem Zuzug aus dem Süden. Jetzt haben wir mal die Wohnungen von diesen Leuten und über die Leute selber können wir im Moment noch nicht viel sagen, weil wir, da müssen wir jetzt mal zum Beispiel das Geschirr anschauen, das sie gebraucht hat, ob das jetzt ob da Einflüsse sind von außen oder ob es die auch Einheimische sind. Was ich so aus der Erinnerung während der Grabung habe ich manchmal ein bisschen Sachen angeschaut, aber das ist wirklich rein anekdotisch. Ich kann sagen, es waren schon eher Einheimische gewesen. Eventuell sind in dem Spickel zwischen den beiden Strassen Leute aus dem nördlichen Obergermanien, also aus dem heutigen Lothringen oder dem nördlichen Bad Württemberg, da angezogen, weil wir haben viele Steinkeller und das ist eine Bautradition, die bei uns nicht gebräuchlich ist. Es gibt es nur vereinzelt, aber in Lothringen, also in dem Gebiet, da hat praktisch jedes Haus so einen Steinkeller und das könnte ein Hinweis sein, dass das zugezogen ist, aber nicht aus dem Süden, sondern also letztlich auch mit einem keltischen Hintergrund.
Mit am Tisch ja Elisabeth Bleuer, Kantonsarchäologin. Vielleicht einfach mal von der Bedeutung jetzt für die Kantonsarchäologie vom Kanton Aargau. Wie wichtig sind die grossen Grabungen da gewesen?
Also es ist sicher so, Frau Schukani hat es ja gesagt, schon vom Resultat her sind sie sehr gewichtig gewesen, aber sie sind auch gewichtig gewesen von der Grösse her. Es ist sicher etwas vom logistisch Schwierigsten, was wir je haben durchgezogen, mehrere Equipen und sehr viele Leute gleichzeitig. Vielleicht um einen kleinen Eindruck zu geben, mein Kernbetrieb besteht aus 25-100% Stellen, es sind ein bisschen mehr, weil es noch Teilzeitangestellte sind und mit diesen Grossgrabungen, die am Laufen sind und die von der Vision mit ist zweifellos die grösste, ist es so, dass wir das Team etwa für 3- oder 4-facht haben. Mit all diesen komplizierten Abläufen, die das braucht. Weil wir wollen ja auch einen Standard halten, weil wir nicht hier gewöhnt sind, also auf eine bestimmte Art das dokumentieren und ausgraben. Und das ist nicht ganz so einfach mit immer wieder zugezogenen Leuten.
Jetzt sind wir noch vorher im Keller unter von diesem Gebäude und haben eben, oder ich zumindest, haben also einen Eindruck bekommen von all diesen Gestellen, die hier gefüllt sind mit Fundgegenständen. Jetzt eben, Sie reden von 2 Millionen Fundgegenständen irgendwelcher Art. Was macht man jetzt mit diesen 2 Millionen Teilen?
Also es ist so, einerseits wird man die gerne wissenschaftlich davon untersuchen. Wenn man sagt 2 Millionen, dann ist so klar, dass man das nicht einfach gerade so nach der Grabung kann machen kann, dann ist natürlich restauratorisch, muss man die zum Teil behandeln. Also es gibt, eine Grabung hat auch immer Folgekosten. Man muss also lagern, schon nur das braucht relativ grosse Finanzen. Und was wir jetzt dran sind, was Frau Schugani auch dran ist, wir versuchen einen ausführlichen Grabungsbericht zu machen mal und versuchen, so gut es geht, mal die restauratorischen und also die Inventararbeiten zu machen.
Also eben Inventar, das ist mal das eine, also mal irgendwie jedem Teil eine Nummer geben, denke ich, ist das, oder? Irgendwann wird man ja dann auch noch wissen, was jedes Teil zu bedeuten hat. Was braucht es jetzt, bis wir Geschichtsbücher können ergänzen oder umschreiben oder neu schreiben in Sachen zivile Siedlungen rund um Winterlissa?
Also ich kann jetzt Folgendes sagen. Wir haben ein Beispiel, das im Moment am Laufen ist, ist Grabung Spilmenwiese. Die hat 3-4 Jahre Grabungszeit gehabt, 2003 bis 2006. Und da haben wir jetzt ein Projekt ausgeschrieben, das heisst notabene Teilprojekt, also wo wir auf einen Teil auswerten von dem. Und das sind auch 3 Jahre vorgesehen. Und in der Regel kann man sagen, wenn man das gut machen oder möglichst einen grossen wissenschaftlichen Profit davon haben, dann muss man mit gleich hohen Auswertungskosten wie Grabungskosten rechnen.
Das sagt die Aargauer Kantonsarchäologin Elisabeth Bleuer, die im Moment also mit dem Abschluss von der grossen Grabungen auf der Fachhochschule Baustelle zu Bruckwindisch beschäftigt ist. Der Moris Velati hat sie und Grabungsleiterin Kathi Schugani getroffen. Weitere Informationen zu diesen Grabungen gibt es auch im Internet. Wir haben die Links zu der Kantonsarchäologie und auch zum Winterlissa-Museum auf unsere Webseite gestellt. In diesem Museum werden ein Haufen Fundstücke aus diesen Grabungen gezeigt. Also, alle Informationen auf www.regionaljournal.ch. Das ist das Regionaljournal Aargau-Solothurn auf DRS1.
Regional-Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, morgen mit diesen Themen. Bis jetzt hat die Schweiz 6 Halbkantone. In Bern gibt es jetzt allerdings Pläne, dass es bald 8 könnten sein. Altendorf soll die viertbeste Gemeinde der Schweiz sein. Unsere Zentralschweizer Korrespondentin ist dort aber freiwillig und gern weggezügelt. Und alle fühlen sich gern sicher. Den Leuten in der Südbündner Gemeinde Roveredo hat es jetzt aber eindeutig zu viel Polizei herum. Morgen Samstagmittag nach den 12 Nachrichten auf DRS1, Regional Diagonal.
Inzwischen 3:06, hier nochmal der Freitag, den 6. November in der Übersicht. In den Kantonen Aargau und Solothurn hat es auch im Oktober wieder mehr Arbeitslose gehabt. Der Kanton Solothurn ist leicht über dem Landesdurchschnitt von 4% Arbeitslosen, der Kanton Aargau etwas drunter. Erfreulich, in beiden Kantonen ist die Jugendarbeitslosigkeit ein bisschen runtergegangen. Während der Rush-Hour geht das Baden und das Wettigen verkehrstechnisch manchmal gar nicht mehr. Damit die Autos wieder für sich kommen, hat der Kanton ein neues Verkehrsmanagement entwickelt. Computergestützt sollen die Ampeln so umschalten, dass der Verkehr wieder rollt. Jetzt haben sich die Parteien können zu dem neuen Verkehrskonzept äussern und das haben sie auch gemacht, erwartungsgemäss ganz unterschiedlich. Das Atomkraftwerk Betznau läuft wieder mit voller Kraft. Vor 2 Tagen hat sich ein Reaktorblock abgeschaltet, bereits zum 2. Mal in 10 Tagen. Jetzt hat man herausgefunden, dass ein Ventil die Schuld war. Das hat man jetzt ausgewechselt. Und die Umfahrungsstrasse von Meligen kommt fast doppelt so teuer wie geplant. Seit 20 Jahren wartet man schon auf die Entlastung vom Städtli. Jetzt weiss man, das Projekt kommt statt auf 25 sicher auf 40 Millionen Franken. Und jetzt zu den Wetteraussichten mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend lockern die restlichen Wolken auf und es wird klar. Die Temperatur sinkt auf 0 bis 2 Grad. Während der Nacht entsteht Nebel. Morgen startet dann der Samstag außerhalb von Nebel noch mit Sonne, es ziehen aber dann bald einmal Wolken auf. Die bringen schon am Vormittag stellenweise ein bisschen Regen. Mehr Regen gibt es dann gegen oben. Die Temperaturen steigen morgen in Solothurn und in Aarau auf 7 Grad, in Rheinfelden und in Dornach längt es für 8 Grad. Der Sonntag ist dann trüb und nass, Schnee gibt es im Jura ab etwa 700 Meter. Mit höchstens 6 Grad ist es kühl.
Soviel zum Neuesten aus der Region für heute. Redaktion Remo Vitelli, am Mikrofon war Christian Salzmann. Alle unsere Beiträge gibt es auch im Internet, und zwar auf www.regionaljournal.ch. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Abendsendungen als Podcast abonnieren können. Das nächste Mal, so richtig live am Radio, gibt es uns morgen Abend um 17:30 hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.